Marx ist Muss, der antikapitalistische Podcast von Linkswende. Im Folgenden hörst du eine Aufnahme vom Gruppentreffen am 6. November 2025. In dieser Folge sprechen Eko Vinascha-Lex und David Reisinger über die österreichische Revolution zwischen 1914 und 1919, anlässlich einer vor kurzem herausgegebenen Broschüre genau zu diesem Thema.
Bevor wir zu tief einsteigen in das Ganze, bei meinem ersten Protest, wo ich jemals war, das war in Wien, irgendwo bei der Votivkirche, sind wir vor der Votivkirche gestanden, das war ein antifaschistischer Protest, und dann hat irgendjemand einen Slogan versucht anzubringen, und der Slogan war: Wer hat uns verraten? Mit der Antwort: Sozialdemokraten. Die mich damals sehr überrascht hat, weil ich absolut keine Ahnung gehabt habe, um was es dabei geht. Jeder hat dann irgendwie mitgeschrien, aber niemand hat mal erklären können, woher das eigentlich kommt und warum man das jetzt gerade schreit. Ich bin dann irgendwann einmal zu dir gekommen und habe auch gefragt, woher das kommt. Und das war so beiläufig in einer Diskussion, da hast du nachher gesagt, naja, das hat was mit der österreichischen Revolution zu tun und dass du eben da eher etwas am Schreiben bist. Und dann ist die Diskussion irgendwie ein bisschen im Sand verlaufen. Aber jetzt ist die Broschüre da, über die du damals geredet hast. Und deswegen wäre meine erste Frage: Wie oft ist denn das passiert, dass uns die Sozialdemokratie verraten hat im Hinblick auf deine Broschüre?
Oh, das lässt sich öfter zählen. Also ich glaube, ich würde aus dem Kopf sagen 3. Also der größte Verrat, und ich finde, den man ihn am intensivsten vorwerfen muss, der wird in der Broschüre sehr intensiv besprochen, und das ist quasi der Moment 1914, der Erste Weltkrieg bricht los. Und wenn man sich in diese Debatte einlesen will, es war davor eine Antikriegsposition, war innerhalb der Sozialdemokratie eigentlich Konsens. Es gab einen sehr spannenden Sozialistenkongress, der war 1907 oder 1912, in der Broschüre steht das auf jeden Fall faktisch drinnen. Und da wurde eine Resolution besprochen, die hat so circa gesagt: Falls ein Krieg losbricht, verpflichten sich die internationalen sozialdemokratischen Parteien dazu, alles in ihren möglichen Mitteln zu tun, um so einen Krieg zu verhindern. Es ist sehr lustig, weil Viktor Adler hat damals zu diesem Beschluss gesagt: Ja, eigentlich diese Formulierung "alles Mögliche tun um", die sagt halt genau auch nichts aus. Das steht nicht drin: Wir streiken, wir protestieren etc. Und das ist da, glaube ich, ein relativ wichtiger Moment, weil die radikale Linke stellt diese Kriegszustimmung immer als den Hochverrat der Sozialdemokratie dar, was richtig ist. Aber dass das so gekommen ist, das ergibt schon Sinn. Also in diesen Beschlüssen ist nie gestanden: Wir werden, wenn ein Krieg kommt, was Praktisches tun. Und das ist auch ziemlich der Moment, den man dann 1914 sieht. Ich glaube, ein Aspekt, der auch oft untergeht, der wichtig ist, ist, dass das innerhalb der Sozialdemokratie, die Kriegsablehnung, da gab es schon Unterschiede. Also innerhalb der Sozialdemokratie, es gab einen Flügel um den Chefredakteur der Arbeiterzeitung, dessen Namen ich vergessen habe, steht auch drinnen, der ist quasi vollkommen offensiv in die nationalistische Agitation eingestürzt. Dann gab es eher das politische Zentrum um Viktor Adler. Die haben ihre Zustimmung so erklärt: Wir wollen diesen Krieg nicht, aber wir können nichts dagegen tun, weil wenn wir dagegen handeln, dann werden wir verboten und dann ist die Partei vorbei. Die haben mal diesen wundervollen Satz gesagt: wenn die Kanonen schweigen, wird die Sozialdemokratie widersprechen. Also das war so der Zentrumsposition. Dieser Verrat ist natürlich der schwerwiegendste. Millionen Menschen wurden dafür geschlachtet. Der zweite, ähnlich spannende, ist vor allem der Jännerstreik. Das war die größte Streikbewegung der österreichischen Geschichte. Die ist 1918 losgebrochen. Und auch in der Broschüre hat man sehr genau dargestellt, wie eigentlich eine Streikbewegung von unten, von der revolutionären Linken losgetreten wird. Die revolutionäre Linke aber zu schwach war, diese Streikbewegung entscheidend zu dominieren, dann sich die Sozialdemokratie an diese Spitze gestellt hat, dadurch auch die Bewegung verbreitet hat, aber sie dann in einen Rahmen gelenkt hat, der für den Habsburgerreich, für die herrschende Klasse ungefährlich war. Und darum, obwohl mit dem Jännerstreik 1918 eigentlich schon ein Moment da war: Wir beenden jetzt den Krieg, wir schließen uns der russischen Revolution an, hat die Sozialdemokratie geschafft, dass der Krieg trotzdem weitergelaufen ist. Und bevor ich jetzt viel zu lange spreche, der dritte Verrat der gewissermaßen auch der tiefgründigste ist, aber den man am wenigsten vorwerfen kann, weil Reformisten wollen halt nicht die Revolution, ist dann vor allem der Moment im April 1919, als um Österreich rum reihenweise Räterepubliken entstehen und die Sozialdemokratie alles versucht zu verhindern, dass auch in Österreich eine Räterepublik gegründet wird. Das ist der, da waren sie keine Revolutionäre, die anderen beiden verratet, da waren sie nicht mal Reformisten.
Du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, dass es, ich sehe es auch ein bisschen anklingen lassen, dass es eben in Wahrheit bei deiner Broschüre, die heißt Die österreichische Revolution, dass es in Wahrheit so zweiteilige, eigentlich zwei Revolutionen waren, beziehungsweise eine vollständige und eine gescheiterte Revolution. Also eine, die tatsächlich das Habsburgerreich halt zertrümmert hat und zweite, die dann in die Binsen verlaufen ist. Bleiben wir aber kurz bei der ersten. Wie kann man sich die vorstellen?
Also man sieht halt, die Zustimmung zum Ersten Weltkrieg 1914 führt zu einer völligen Depression der Arbeiterinnenbewegung und der Linken generell. Man sieht, die Zahlen an Mitgliedschaft in Gewerkschaften, in der Partei kollabieren völlig. Man sieht auch, die Streikzahlen kollabieren völlig. Was bleibt und der erste spannende Moment eigentlich, wo es wirklich zu Widerstand gegen den Krieg kam, ist der Weihnachtsfrieden 1914. Da haben Soldaten spontan Frieden geschlossen. Das wird in Filmen immer so als dies, das Romantikding dargestellt. Eigentlich war das eine extrem revolutionäre Tat. Was man trotzdem sieht, 2 Jahre lang läuft dieser Krieg im Wesentlichen noch ohne größere Auseinandersetzungen. Und 1916, der Hungerwinter, ist der Moment, wo es langsam switcht und interessanterweise die erste wirklich sichtbare Agitation, Praxis gegen den Krieg geht eben nicht von den Herzstücken der industriellen Arbeiterinnenbewegung aus, sondern es sind eigentlich Jugendliche und Frauen, die mit Plünderungen, mit spontanem Brot aufstemmten, das Comeback von Klassenkampf in Österreich einläuten. Die Linke hat dieses Comeback überhaupt nicht gesehen am Anfang. Es war so circa, ja, das sind durchgeknallte Frauen, die plündern wollen, war so pretty much the slang of der Sozialdemokratie. Das hat sich dann sehr stark geändert oder einer, der langsam erkannt hat, dass hier was passiert, war Friedrich Adler. Ist quasi der Sohn von Viktor Adler, die wahrscheinlich bedeutendste Person in der Geschichte der österreichischen Revolution. Sozialdemokratischer Politiker, der dann in ein Café marschiert und den Ministerpräsidenten Stürck erschießt. Einer der besten Taten der österreichischen sozialdemokratischen Geschichte. Und dadurch wird er quasi zur Heldenfigur der gesamten Arbeiterinnenbewegung. Wer gegen den Krieg war, war auf der Seite Friedrichs Adlers. Auf jeden Fall 1916 hat es begonnen, sich zu entwickeln, dass dieser Burgfrieden bricht. Wirklich gebrochen ist oder entscheidend inspiriert von außen, von der russischen Revolution, also Habsburgerreich und das russische Kaiserreich waren sich strukturell sehr ähnlich. Und mit der russischen Februarrevolution beginnt dann quasi das Comeback von Streik, Aufständen, die sich vor allem dann mit der russischen Oktoberrevolution in eine Massenbewegung verwandeln. Und das quasi es gelungen ist, wenn man sich mit der Geschichte der russischen Revolution auseinandersetzt, quasi der Slogan der Bolschewiki war immer auf der einen Seite dieser Fokus auf Arbeiterinnen, wir müssen streiken, wir müssen den Sozialismus erkämpfen, Soldaten, wir müssen direkt Frieden schließen, unterdrückte Nationen, ihr bekommt die nationale Unabhängigkeit. Das war quasi das bolschewistische Revolutionsmodell. Und diese 3 Bewegungen waren es dann auch, die im Habsburgerreich haben begonnen zuzuschlagen. Man hatte einen riesigen Soldatenaufstand in Katterow, als sich die Matrosen der Kriegsmarine geweigert haben, an die Front zu ziehen. Da hat man eines, das war die größte Soldatenrevolte, es gab reihenweise andere, dann hatte man den Jännerstreik, die Bewegung von Arbeiterinnen und dann hatte man die Aufstände vor allem in Ungarn und Tschechien gegen das Habsburgerreich. Und da waren quasi 3 Bewegungen, die parallel voneinander abgelaufen sind und die nie wirklich zusammengekommen sind. Das ist so der große Unterschied zwischen Österreich und Russland. In Russland hattest du mit den Bolschewiki eine revolutionäre Partei, die dann ganz systematisch daran gearbeitet hat, diese 3 Bewegungen miteinander zu verbinden. Und in Österreich war quasi die sozialdemokratische Politik eigentlich zu verhindern, dass sich diese Bewegungen verbinden. Also ein ganz krasses Beispiel ist während des Matrosenaufstands von Katterow, hat Viktor Adler in einem Gespräch mit dem Ministerpräsidenten quasi gesagt, ihr müsst uns jetzt alle Forderungen erfüllen, weil wenn ich den Arbeiterinnen in Österreich erzähle, dass die Soldaten in Katterow den Aufstand machen, dann schließen sie sich dem geschlossen an. Und das war dann so, man sieht da auch in der Broschüre, das ist es wird nämlich von Sozialdemokraten bis heute geleugnet, aber sie hatten hier, es gab Telegramme von Kattero an die Sozialdemokratische Parteispitze 1918, wir Soldaten machen jetzt einen Aufstand, schließt euch an, und die Sozialdemokratische Parteispitze hat diese Telegramme ganz explizit den Arbeiterinnen vorenthalten. Und das waren quasi die drei Bewegungen, die mit der Verschlechterung an der Front 1918 im November endgültig zu einem Zusammenbruch des Habsburger Reichs geführt haben. Und oft klingt es ja so, als wäre es keine Revolution gewesen, sondern das Habsburger Reich wäre einfach so in sich zusammengebrochen. Und diese Sicht geht halt nur auf, wenn diese drei Bewegungen und der langsame Prozess, wie alles Machtressourcen des Habsburger Reiches untergraben wurden, wenn man die ausblendet. Und das versucht halt die Broschüre zu zeigen, was da eigentlich vor in den November reingeführt hat. Das wäre so quasi der erste revolutionäre Prozess. Der ist geendet mit das Habsburger Reich ist weg. Der Feudalstrukturen werden beseitigt. Österreich geht irgendwie in die Variante einer parlamentarischen Demokratie mit kapitalistischer Wirtschaftsstruktur. Und dann wäre dieser zweite revolutionäre Prozess, das ist die gescheiterte Revolution, wo es diese Möglichkeit gab, auch in Österreich, dass die Arbeiterinnenklasse wirklich praktisch die Macht übernimmt und man einen Anlauf zum Sozialismus nach russischem Beispiel Vorbild hat.
Das heißt, wir haben eigentlich in der ersten Revolution gegen Ende sehen wir eigentlich schon die Strukturen, die dann den zweiten Revolutionsversuch ermöglichen. Also da hast du eher am Anfang, glaube ich, schon mal kurz darüber geredet, über diese Räte, dass sich da einige unterschiedliche Räte gebildet haben. Jetzt wäre es eben interessant, gerade weil wir eben diese drei verschiedenen Sparten haben von revolutionären Gedanken innerhalb von einer sehr nicht solidarisierte Sparten an Revolutionären, wie die Räte dort drinnen ausgeschaut haben. Also ob sich dort in jedem von denen Räte bildet haben, hat es nur Arbeiterräte in Wien gegeben, hat es in Kataro eben auch Soldatenräte oder so etwas gegeben.
Also das Rätekonzept ist ja quasi mit das Herzstück von einem revolutionären Marxismus. Und es ist ja eigentlich spannend, ich habe auch in der Broschüre ein Zitat drinnen von der liberalen Hannah Arendt, die hat das lustigerweise mal ganz gut auf den Punkt gebracht. Es ist faszinierend, dass immer wenn Menschen beginnen zu kämpfen, dann entsteht eine Art von Rätestruktur von demokratischer Kontrolle über diesen Kampf. Und genau das hatte man halt auch in Österreich mit diesen Zusatzpunkten, dass auf der einen Seite hier so eine sozialistische Geschichtsschreibung, auf der einen Seite natürlich die Räte der Pariser Kommune, das waren Beispiele, die waren innerhalb der politisch bewussten Arbeiterinnenklasse, die in der Sozialdemokratie organisiert war, war die Pariser Kommune ein Begriff als that's the goal, wo wir hinwollen. Und dieses Goal wurde halt quasi durch die russische Revolution und diesen Slogan von alle Macht in Räten international explodiert. Also die erste Reaktion der Arbeiterzeitung auf die russische Revolution war vorzuschlagen, den Silvestertag in Lenintag umzubenennen. Also da gab es eine wirklich große Begeisterung und quasi inspiriert durch auf der einen Seite diese Form von so organisieren sich Menschen spontan selbst. Zweitens durch dieses Beispiel Pariser Kommune, die verlorene Utopie, und drittens die gerade sich verwirklichende Utopie in Russland, sind diese Rätestrukturen überall aus der Decke, aus dem Boden geschossen. Am wichtigsten war so der erste Anlauf im Jännerstreik 1918, da waren es auch ganz explizit revolutionäre Linke, Franz Koriczona, Paul Dickmann, die da quasi auch in Wiener Neustadt, von dort ist der Jännerstreik ausgegangen, begonnen haben, eine Debatte zu starten, welche Forderungen die Sozialdemokratie, die Gewerkschaften vertreten uns als Arbeiterinnen nicht mehr. Wir müssen uns selbst organisieren, welche Forderungen stellen wir. Und im Jännerstreik haben sich diese Räte quasi überall, wo im Jänner 1918 gestreikt wurde, haben sich solche Räte entwickelt. Und die sind dann quasi nach dem Jänner eingeschläfert worden, die Arbeiterinnenräte. Gleichzeitig gab es aber diese Revolten innerhalb der Armee, wo man auch wieder auf Rätestrukturen zurückgegriffen hat. Und dann hattest du im November 1918 in dieser Phase, als die das Habsburger Reich zusammengebrochen ist, wurden diese Räte quasi reaktiviert durch die Sozialdemokratie. Da hat sie einige geschickte Moves gebracht, um ihre Leute da drinnen zu manifestieren. Aber man hatte im November 1918 dann quasi die Phase, dass die Habsburger Armee so nicht mehr existiert hat. Die Habsburger Armee wurde kontrolliert von Soldatenräten, an deren Spitze entweder Sozialdemokraten oder Revolutionäre Linke standen. Das war quasi so diese ganze spontane Phase der Räte. Und dann, was in Österreich sehr spannend und einzigartig ist, im Unterschied zu Deutschland und auch im Unterschied zur Spanischen Revolution 1936, dass die Sozialdemokratie dann auch sehr aktiv versucht hat, diese Räte von einer spontan auskämpfenden, entstehenden Institution wirklich zu einer Parlament der Arbeiterinnenklasse zu machen. Also es gab über ganz Österreich, in ganz Wien, im April Rätewahlen, wo in jedem Betrieb nur die Beschäftigten wahlberechtigt waren und dort ihre Delegierten gewählt haben. Und diese Rätestrukturen haben dann neben dem Parlament existiert. Und das ist auf so einer organisierten Grundlage meines Wissens nach fast einzigartig in Ländern, wo nicht der Sozialismus erreicht oder nicht die sozialistische Revolution in Russland stattgefunden hat. Und was da aber auch man wichtig dazu sagen muss, auf der einen Seite ist das ein großes Verdienst der Sozialdemokratie. Also die Räte waren dann wirklich eine Institution, wo alle Leute, die real beschäftigt waren, ihr Stimmrecht hatten. Auf der anderen Seite hat sie einige ganz geschickte bürokratische Manöver gebracht, um dafür zu sorgen, dass auch ihre Leute stärker vertreten sind. Also am Anfang hatte sie noch einen Fokus von jeder, der um Räte stimmt, muss die Arbeiterzeitung abonniert haben oder Mitglied der Partei sein. Das mussten sie dann quasi aufgeben, als mit der Kommunistischen Partei und der FRSI neue Arbeiterinneninstitutionen entstanden sind. Was sie aber beigehalten haben, und ich habe das da drinnen aufgeschlüsselt, ist, dass das Wahlrecht war so, dass Großbetriebe, Betriebe mit vielen Arbeiterinnen, tendenziell weniger Delegierte hatten als Betriebe mit kleinen Angestellten. Also der Schlüssel steht da irgendwie drinnen, aber da war ein ganz geschickter Move dabei, dass die riesen Industriebetriebe wie in der Neustadt, auch in Wien, die eigentlich das Herzstück der Arbeiterinnenrevolution waren, dass die einfach weniger Delegierte hatten als irgendwelche kleinen Bäckerbetriebe. Und dadurch hat man es dann schon auch geschafft, dass die Räte auf einer radikalen, aber doch potenziell noch innerhalb der sozialdemokratischen Hegemonie stehenden Grundlage stehen.
Okay, die mit eigentlich durchgehend hören, Räte, revolutionäre Stimmung, auch diese Möglichkeit von einem roten Gürtel durch Zentraleuropa, die du am Anfang jetzt angesprochen gehabt hast, das schreit eigentlich nach einer radikalen Linken. Aber wie wir jetzt eh schon gehört haben, sie kommt eigentlich nur am Rand irgendwo immer wieder mal vor. Also wie du gesagt hast, in manchen von den Soldatenräten waren irgendwo in Führungsstrukturen, einzelne, sonst was meistens Sozialdemokratie. Warum scheitern die revolutionären Linken so extrem dran, die Situation auszunutzen?
Also ich glaube, das ist natürlich ein großes Thema und man sollte immer vorsichtig sein, über die Niederlagen anderer Leute zu sprechen. Ich glaube, das ist da auch immer wichtig, weil die hatten schon sehr schwierige Positionen, unter denen sie kämpfen müssen. Das eine, was auffällt, es gab vor 1914 eigentlich keine echte radikale Linke außerhalb der Sozialdemokratie. Also was man in anderen Ländern, beispielsweise in Russland, hattest du ja lange schon diese Teilung zwischen Bolschewiki und Menschewiki und hattest in Russland auch eine relativ lebendige anarchistische Bewegung. Die anarchistische Bewegung in Österreich wurde quasi mit sozialdemokratischer Hilfe, die haben Leute ans Habsburger Reich ausgeliefert, völlig zerschlagen, schon lange vor 1914, Sonderthema. Also da fällt auf, die waren sehr schlecht organisiert. Als der Erste Weltkrieg losbricht, gab es vereinzelt diese Stimmen des Antikriegsprotests. Die haben sich damals vor allem dann im Bildungsverein Karl Marx organisiert. Friedrich Adler kam da auch her. Waren aber auch alles so, dass sie jetzt wirklich keine echte Agitation als Gruppe gegen den Krieg entfaltet haben. Die Person, die das am ersten noch versucht hat, war Franz Korrizschoner, das ist eigentlich so die entscheidende Figur der revolutionären Linken in Österreich. Und genau, da fällt auf, die haben schon wirklich lange gebraucht, um in Schwung zu kommen. Also nach der Oktoberrevolution, vor dem Jännerstreik, da ist langsam Schwung reingekommen. Aber davor war das weit entfernt von der organisierten Grundlage. Dann hatte man im Jännerstreik, als sie quasi vor allem jüngere Leute aus den Jugendorganisationen der SPÖ, Sozialdemokratie, die mit der Sozialdemokratie gebrochen haben, die teilweise auch dann mit Kriegsgefangenen, Heimkehrenden aus Russland im Gespräch waren, die dadurch von der bolschewistischen Theorie beeinflusst waren, die haben dann begonnen, quasi mit dem Jännerstreik das Comeback von einer neuen Linken zu starten, wurden dann im Jännerstreik auch direkt niedergeprügelt, die wurden reihenweise in Gefängnisse geworfen. Und da sieht man, zwischen Jänner und bis November ist dann wieder eine Leerstelle in diesen entscheidenden Monaten. Und da kommen dann die zwei Momente zusammen, dass auf der einen Seite die revolutionäre Linke mit der KPÖ sich zu spät formiert hat, weil eigentlich hätte man seit Jahrzehnten eine linksradikale Organisation gebracht. Auf der anderen Seite die konkrete KPÖ, die gegründet wurde 1918 im November, war ein Studentinnen-Lesezirkel, der sich als revolutionäre kommunistische Partei dargestellt hat. Das war ganz süß, aber das waren Leute, die null Erfahrung mit dem Jänner-Streik hatten. Also die Main-Figur war Elfriede Friesländer, die ist später als Ruth Fischer eine sehr bedeutende Kommunistin geworden. Aber die hatten, das waren Studis, die hatten null Bezug zu einer Jännerstreik-Massenbewegung. Und da gab es dann persönliche, auch Troubles politischer Auseinandersetzungen auf der einen Seite um dieses entstehende Zentrum mit der KPÖ, KPDÖ, und auf der anderen Seite mit der Föderation Revolutionärer Sozialisten Internationale. Es sagt schon der Titel, dass es keine Massenorganisation werden konnte. Da war aber das Spannende, dass eigentlich der Großteil der organisierteren Aktivisten, die seit Jahren in der Arbeiterinnenbewegung aktiv waren, die waren da drinnen formiert. Dann sind das unterschiedlichste Fraktionskämpfe, persönliche Überschneidungen, und da war auch intern immer Troubles drinnen. Und ein Punkt, auf den sie immer gehofft haben und tatsächlich auch ein Schlüsselargument ist, die haben darauf spekuliert, wir gründen die kommunistische Partei, Friedrich Adler, der Dude, der gegen den Krieg gehandelt hat, kommt zu uns und mit ihm strömen Zehntausende sozialdemokratische Arbeiterinnen nach. Friedrich Adler, Gerüchte zu folgen, hat einmal Corricciona gesagt, gemeinsam mit dir würde ich es machen, mit der KPDÖ-Führung nicht. Also es waren wahrscheinlich auch sehr viele persönliche Überwürfnisse. Ich glaube auch generell nicht, dass er es mit einer anderen revolutionären Linken gemacht hat. Aber das war ein sehr schwieriger Moment, dass die bedeutendste Stimme, also wer gegen den Krieg war, für den war Friedrich Adler die Person, und die Person bleibt in der Sozialdemokratie und übernimmt da eigentlich die Partei. Das kann schon sehr schnell so wirken, als wäre die revolutionäre Linke eine komische Sekte von der Sozialdemokratie, wenn der Main Guy dort bleibt. Das war auf der einen Seite, und dann sieht man auch, dass die KPDÖ, also der ist es quasi gelungen, sich dann durchzusetzen. Die FRSI ist auf lange Sicht einfach in die KPDÖ überführt worden, weil die Kommunistische Partei durch die Anschlüsse an Ungarn und Russland halt das Know-how hatte, anzuführen. Aber diese Organisation war dadurch, dass sie extrem kurzfristig entstanden ist, sehr hin und her gerissen zwischen welchen Taktiken. Also du hattest schon im November eine ganz nette Aktion. Das Bild auf der Broschüre, das waren Mitglieder der Roten Garden und der Kommunistischen Partei, die das im Parlament aufgehisst haben. Aber das gab quasi schon im November eine militärisch gewollte Konfrontation der radikalen Linken mit dem Staat, um jetzt schon den Sozialismus zu erkämpfen. Das ist überhaupt nicht gut angekommen in der Mehrheitsbevölkerung. Man sieht dann, dass die Kommunistische Partei so einen sehr, ich glaube, Lenin wird von Linksradikalismus-Kurs fährt sprechen, dass sie auf der einen Seite Wahlen boykottiert, auf der anderen Seite immer sagt, wir müssen jetzt sofort militärisch um die Macht kämpfen. Und das war, glaube ich, auch nicht the best play strategy für die revolutionäre Linke, jetzt zu sagen, wir wollen bewaffnet diesen Staat zertrümmern. Und ja, sie wurden ausmanövriert da über viele Möglichkeiten. Mhm.
Vielleicht kannst du ein bisschen etwas über diesen Lesekreis Karl Marx sagen, er kommt einige Male vor, wo ich die Broschüre durchgelesen habe. Und du hast ihn jetzt vorher auch erwähnt, weil der in der SDAP eben ein wichtiger Umkreis war für zumindest belesene Radikale.
Ja. Also es war quasi das Wenn linke Sozialdemokratinnen, die eine Tendenz zu intellektuellen Gedankenspielereien hatten, in der Partei waren und 1914 Anschluss gesucht haben nach Theorieentwicklung, dann sind die quasi alle in diesen Bildungsverein, Lesekreis, Karl Marx, also Friedrich Adler, Theresa Schlesinger, es sind sehr viele Personen, die danach in der sozialdemokratischen Geschichte noch bedeutsam geworden sind, kommen daher. In Ansätzen auch das, was man so als Austromarxismus kennt, also Otto Bauer und solche Figuren, die waren ja auch alle, also wenn man sich die Sozialdemokratie damals vorstellt, es gab diesen rechten Flügel um den Chefredakteur der Arbeiterzeitung, ich biete mir an, das war Austerlitz, das kann man auch sagen, das wird gerade verwechselt. Dann gab es das politische Zentrum um Viktor Adler und dann gab es quasi den linken Flügel um Otto Bauer, Bildungsverein Karl Marx, und man sieht sehr gut, dass bis 1916, 1917 war es eigentlich das Zentrum und die Rechte, die die Partei führt. Ab 1917, als mit der russischen Revolution und sich die Massenstimmung so offensiv nach links verschiebt, haben eigentlich die linken Sozialdemokraten um Otto Bauer immer mehr die Partei übernommen. Es gibt dann ganz grandiose Momente, wo du irgendwann, ich glaube, es müsste das Nationalitätenprogramm 1918 sein, steht auch drin, wo du eine Debatte hattest zwischen Viktor Adler und Otto Bauer, um was soll konkret drinstehen. Und Viktor Adler, guter Realpolitiker, war dann sozusagen, ja, schreib das selber, es interessiert mich nicht. Was wir da raus, mach das. Wir unterschreiben es schon, jetzt hast du deine neue Position. Aber in dem Main Thing, dass wir das Habsburg-Bereich jetzt nicht zertrümmern können, da bleibst du bei uns. Und das war quasi dann dieser Moment, das kennt man aus der SPÖ-Geschichte, dass es immer wieder ganz gut gelungen ist, eine Linke, die eigentlich schon am Weg, wir bauen einen anderen Flügel auf, dann immer wieder einzuhegen durch, ihr dürft ein Programm schreiben, etc. Und eben, das war der eine Seite dieses Bildungsvereins. Auf der anderen Seite gab es halt dann auch Leute wie Coriccione und einige andere, die da auch am Anfang ein bisschen Kontakt dazu hatten und die dann explizit gebrochen haben und diesen Weg gesucht haben, wir wollen eine neue Institution der radikalen Linken aufbauen.
Mir ist jetzt beim Durchlesen vor der Broschüre ist mal ganz am Schluss etwas, oder gegen Ende ist mir etwas aufgefallen, das mir sehr amüsiert hat, und zwar, dass die Position von diesen Räten gegenüber der SDAP, weil der wirklich teilweise die SDAP-Linie schon stark beeinflusst, beziehungsweise teilweise sogar dominiert haben in manchen Fragen, und dann in anderen Fragen waren sie eigentlich strukturell komplett devot zu dem, was halt die SDAP von ihnen wollte, wegen halt diesen strategischen Leuten, die da drinnen gesessen sind. Und ich hatte sogar so weit geführt, dass eben irgendwelche Menschen sich vor den Räten gerichtlich verantworten haben müssen und nimmer vor den eigentlichen staatlichen, bürgerlichen Gerichten, was ja eigentlich schon massive, massive Machtansammlung innerhalb von diesen Räten ist. Und da wäre es auch noch interessant zu wissen, warum das diesen Räten nicht gelungen ist, die Macht mehr auszunutzen, um die SDAP mehr in eine gewisse Richtung hineinzuschieben, bei einigen zentralen Fragen.
Weil es ist sehr spannend, weil es ist ihnen manchmal gelungen und manchmal nicht gelungen. Also du hast es schon angesprochen, das vor Gericht verantworten, das war ja quasi, Kommunistinnen wurde vorgeworfen, sie hätten einen Putsch organisiert, hätten zur Polizei gemüsst, und die Arbeiterinnen und Räte haben gesagt, nee, die Polizei urteilt nicht über Kommunistinnen, wir urteilen darüber. Da gibt es mehrere solche Momente auch, wo die einfach gesagt haben, nee, wir werden freigelassen. Und auch in so Elementen wie Kollektivierung von Wohnraum, Lebensmittelbeschaffung, haben eigentlich die Räte Institutionen übernommen, die für die sonst der bürgerliche Staat zuständig ist. Also es war halt wirklich das, was man als Doppelmachtsituation kennt, dass die konnten pretty much machen, was sie wollten, wenn sie innerhalb der Räte klare Beschlüsse hätten. Auch es gab einen Solidaritätsstreik der österreichischen Arbeiterinnen mit der ungarischen Räterepublik. Auch das war ein Beschluss, der war interessanterweise die SDAP-Parteispitze sogar dagegen. Und den Kommunistinnen ist es gelungen, diese Debatte innerhalb der Räte für sich zu gewinnen. Und dann haben auch wirklich alle sozialdemokratischen Räte mitgestreikt. Also es war da schon möglich, die Dominanz zu brechen, und ich glaube, man darf doch keinesfalls in das Sicht kommen von, die Räte wären nur die sozialdemokratischen Erfüllungsgehilfen gewesen. Was man aber schon glaube ich, bis zum gewissen Grad immer sehen muss. Also die Sozialdemokratie hat bei Rätewahlen, also gerade als sie dann ab April ganz klar demokratisch waren, haben die 90, 95%, 80%, also die haben demokratisch halt haushoch gewonnen. Und das hat halt dann dazu geführt, und das ist auch ein sehr gutes Argument von austromarxistischer Seite gewesen, wenn wir eine Revolution machen, dann nur über eine Abstimmung innerhalb der Räte. Die kommunistische Partei darf für sich keine Revolution machen. Dann sind es einfach Putschisten. Und das ist ja auch ein Argument, da kann man sich nicht einfach hinstellen als radikale Linke und zu sagen, ja, Mehrheit innerhalb der Institution, die wir wollen, die soll die Macht übernehmen. Geben wir nichts drauf, wir machen einfach unseren Putsch trotzdem. Und das war so ein, der Main Argument, mit dem die Sozialdemokratie halt immer zurückhalten konnte, das was Radikaleres im Sinne von, wir machen jetzt Revolution passiert, weil die Mehrheit in der Räte wollte es nicht. Und was die Sozialdemokratie halt auch stark gemacht hat, war, dass sie tatsächlich Programme rausgeballert hat, also es gab eine Sozialisierungskommission 1919, angeführt von Otto Bauer. Da stand schon drinnen so Sachen wie, wir enteignen die Fabriken und übernehmen als Arbeiterinnen die Macht. Also die hat das schon auch ganz real so getan, als würde sie Sozialismus wollen. Dann hat man halt gesehen, wenn der Druck von links vorbei war, dann war das auch schnell wieder abgedreht. Aber for moments, it looked like Sozialdemokratie und Kommunisten arbeiten auf selbe Ziel hin, nur mit unterschiedlichen Mitteln. Das war durchaus glaubbar, phasenweise, wenn man es nicht ähnlich sagt.
Voll, also da sieht man, wie nah man eigentlich dran gestanden, kurz davor gestanden wären. Gibt es ja dieses bekannte Zitat von, ich glaube, vom Otto Bauer, dass er sagt, die Arbeiterinnenräte hätten jederzeit die Kontrolle übernehmen können, es hätte sie niemand dran gehindert, ja. Aber...
Ja. Es gibt auch ein lustiges Zitat, nur kurz noch dazu, von Schuschnigg, dem späteren austrofaschistischen Diktator, der so circa gesagt hat, es war der historische Verdienst der Sozialdemokratie, dass die Kommunisten von der Macht weggehalten hat, 1919. Also die Faschisten waren ihnen sehr dankbar für ihre Politik.
Super, vielen Dank.
Wenn du mehr zu diesem Thema oder Linkswende erfahren willst, abonniere unsere Social-Media-Kanäle und schau dich auf linkswende.org um. Wir sind ein antikapitalistischer Verein für Aktivistinnen und Aktivisten. Wenn du aktiv werden willst, melde dich gerne bei uns. Hoffentlich sehen wir uns auf der nächsten Demo. Marx ist Muss von Linkswende. Radikal und selbstbewusst links.
Völker, hört die Signale, auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht.